Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Aucun moyen de le contrôler, aucun moyen de le tenir responsable de quoi que ce soit.
Es gibt keine Möglichkeit, den Präsidenten zu kontrollieren, ihn für seine Taten in Verantwortung zu nehmen, selbst bei schweren Verstößen gegen die Verfassung nicht. Selbst der Notstand wird im neuen Text nicht mehr vom Verfassungsgericht kontrolliert. Er kann also dauerhaft im Notstand regieren.
Ja, man kann es hören. Dieser tunesische Jurist ist entsetzt von der neuen Verfassung, die in Tunesien seit Anfang August in Kraft ist. Eine Verfassung, die dem amtierenden Präsidenten Kais Saied sehr viel mehr Rechte einräumt als die alte und von der viele Beobachter sagen, sie sei ein weiterer Schritt des Landes in Richtung Diktatur.
Das ist alles andere als demokratisch. Er kann sogar nach Ende seines Mandats weiter regieren. Und wir können nichts dagegen tun, denn diese neue Verfassung sieht keine Möglichkeit vor, ihn davon abzuhalten.
Dabei konnten die TunesierInnen selbst entscheiden, ob sie diesen Schritt einer Verfassungsänderung mitgehen wollen. Im Juli dieses Jahres gab es einen Volksentscheid zu dem Entwurf und in dem hatte sich tatsächlich eine große Mehrheit von 96% für die Verfassung entschieden. Die Hoffnung vieler Befürworter, die war wohl, dass der Präsident nun endlich genug Macht hätte, dann um gegen Korruption und Spekulation durchzugreifen und auch die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen, die das Land ja inzwischen auch an den Rand eines Bankrotts getrieben hat. Allerdings muss man sagen, hat sich an dem Volksentscheid auch nur ein Drittel aller Wahlberechtigten beteiligt. Und viele, die die Verfassung strikt ablehnen, die fürchten heute nicht nur um ihre ökonomische Existenz, sondern außerdem um ihre Rechte. Darum geht's heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Ja, Tunesien, das Land, in dem vor 12 Jahren der arabische Frühling begann, hat heute mit etlichen Krisen zu kämpfen. Neben der desaströsen wirtschaftlichen Lage, die inzwischen viele TunesierInnen dazu veranlasst, das Land zu verlassen, macht auch der autoritäre Kurs des Präsidenten immer mehr Menschen zu schaffen. Sarah Mersch ist in Tunesien zu Hause und sie hat sich bei den Opfern des aktuellen Systems umgehört.
Sie haben es geschafft. Zum dritten Mal findet in Tunis Ende September ein queeres Filmfestival statt. Sherifa steht in einem langen schwarzen Spitzenkleid auf der Bühne. Sie führt durch die Eröffnungsfeier. Mehrere hundert geladene Gäste jubeln ausgelassen. Nach mehr als 2 Jahren pandemiebedingter Zwangspause trifft sich die queere Community in Tunesien zum ersten Mal in einem größeren Rahmen wieder. Dass das Festival überhaupt stattfinden kann, ist in gewisser Weise ein Paradox. Denn Homosexualität wird in Tunesien mit 3 Jahren Gefängnis bestraft und ist in weiten Teilen der Gesellschaft geächtet. Seit dem politischen Umbruch 2011 ist die queere Gemeinschaft stärker in die Öffentlichkeit getreten, hat für ihre Rechte gekämpft und Etappensiege erzielt. Doch mit der Sichtbarkeit sind auch die Anfeindungen gestiegen. Viele Festivalgäste wollen daher anonym bleiben, so wie diese Besucherin. Am Handgelenk trägt sie ein rosafarbenes Bändchen des Festivals. Nur so hat sie dort überhaupt Zugang.
Bei so einem Event fühle ich mich sicher, denn ich weiß, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr gut sind. Aber wenn ich raus auf die Straße gehe, ist das anders. Ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, mich dort mit dem Festivalbändchen zu zeigen.
Die Besucher müssen sich vor Festivalbeginn namentlich bei den Organisatoren anmelden. Die Spielstätten werden geheim gehalten, an den Sälen hängen keine Plakate, keine Programme. Der Schutz der Gäste habe oberste Priorität, erklärt Karam Aouini, künstlerischer Leiter des Filmfestivals.
Wir können uns auch 2022 noch nicht als LGBT-Festival der großen Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir hatten zwar in der Vergangenheit keine konkreten Probleme, aber allein wegen des ganzen Hasses und der Diskriminierung, die uns auf den sozialen Netzwerken entgegenschlagen, sind wir lieber vorsichtig.
Auf den Schutz durch die Polizei können Sie dabei nicht zählen, im Gegenteil. In der Vergangenheit hat diese mehrfach bekannte Aktivistinnen und Aktivisten angegriffen. Menschen wegen ihrer Homosexualität angezeigt oder wegen angeblicher Übergriffe auf Beamte, wenn sie sich gegen Diskriminierung gewehrt haben. Finanziert wird der Verein Majudin, der das Festival organisiert und sich für individuelle Freiheiten einsetzt, vor allem von ausländischen Geldgebern. Staatspräsident Kais Saied, der im Juli 2021 die Regierung abgesetzt und das demokratisch gewählte Parlament entmachtet hat, hört in seinen Reden nicht auf, gegen Einflüsse von außen zu wettern. Schon vor seiner Wahl zum Präsidenten, vor 3 Jahren, hat er einer Zeitung gegenüber gesagt, ausländische Geber würden gezielt Homosexuelle unterstützen, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Karamouini rollt nur die Augen, wenn er solche Anschuldigungen hört.
Es hat in Tunesien, wie überall auf der Welt, seit Menschengedenken eine queere Gemeinschaft gegeben. Als ob sich ein Hetero von einem Geldgeber konvertieren ließe, um dann hier in so einem Elend zu leben.
In den Jahren seit der Revolution ist in Tunesien eine junge Generation herangewachsen, die nur die politische Freiheit kennt. Amin Sabtaoui, Regisseur des Eröffnungsfilms des Festivals, war 12 Jahre alt, als Diktator Ben Ali im Januar 2011 aus Tunesien geflohen ist.
Ich bin privilegiert, weil ich in Freiheit aufgewachsen bin. Ich bin eine Kämpfernatur und lasse es nicht zu, dass mich jemand wegen meines Verhaltens, meiner Sexualität oder meiner Identität ungerecht behandelt.
Ende Juli 2022 wurde in einem Referendum eine neue Verfassung verabschiedet. Die Wahlbeteiligung war gering, doch mehr als 90% der Wählenden haben für den neuen Text gestimmt. Sie hoffen auf politische Reformen, Kampf gegen Korruption und eine Verbesserung der katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Versprechen, mit denen Kais Saied schon 2019 angetreten war. Durch ein neues Zweikammersystem sollen die verarmten Regionen des Landesinneren besser vertreten werden. Aus lokalen Versammlungen werden Volksvertreter jeweils in die nächsthöchste Regionalinstanz gewählt, bis hin zur zweiten Parlamentskammer. Zusammen mit der direkt gewählten Ersten Kammer sollen sie den Präsidenten kontrollieren. Doch eine wirkliche Gewaltenteilung gibt es in der Verfassung letztlich nicht. Genauso wenig wie ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten durch die Abgeordneten. Präsident Kais Saied hat mit dem neuen Text seine Macht zementiert und regiert de facto als Alleinherrscher. Zwar garantiert auch die neue Verfassung die individuellen Freiheiten, allerdings enthält sie auch einen Artikel, dass der Staat, Zitat, im Rahmen eines demokratischen Systems die Ziele des reinen Islam umzusetzen habe. Der weltliche Charakter des Staates wird im neuen Text nicht mehr erwähnt.
Früher hatten wir keine Angst. Wir konnten trotz aller Korruption und allem auf die Straße gehen, konnten die Islamisten als Mörder bezeichnen. Sie haben sich wegen des internationalen Drucks nicht getraut, gegen uns vorzugehen. Kais Saied ist ganz anders drauf. Er kann jemanden unter irgendeinem Vorwand zu Hause abholen lassen und ins Gefängnis stecken. Heute habe ich wirklich zum ersten Mal Angst um meine Freiheit.
Ein Gefühl, das in Tunesien in diesen Tagen viele teilen, die aus dem einen oder anderen Grund an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, keine starke Lobby haben oder als systemkritisch gelten. Medienschaffende, Frauen, fliegende Händler, Fußballfans, Menschen aus armen Vierteln, Drogenkonsumenten. Seit 2004 berichtet die Plattform Nawait kritisch über die Entwicklungen in Tunesien. Gegründet als oppositioneller Blog zu Zeiten der Diktatur, ist daraus heute ein 3-sprachiges Online-Magazin zu gesellschaftlichen und politischen Themen geworden. Die Redaktion versteht sich als politisch unabhängig, aber mit einer klaren Haltung pro Menschenrechte. Chefredakteur Thamel Mackey hat sich mit Kaffee, Zigaretten und Laptop an einem Tisch im schattigen Innenhof des Redaktionsgebäudes niedergelassen. Die Arbeit fällt ihm in diesen Tagen nicht leicht.
Wir hatten so viel Hoffnung, haben bei uns im Kleinen, aber auch im ganzen Land so viel gekämpft. Politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell. Die Desillusionierung ist riesig. Und das hinterlässt auch psychische Spuren. Das vergisst man manchmal und redet immer nur von den ganz konkreten, praktischen Dingen. Aber der Enthusiasmus ist weg. Die Wut, der Spaß an der Arbeit. Diese 12 Jahre Übergangszeit haben sehr an uns gezerrt.
12 Jahre sind fatigant. 12 Jahre Transition sind sehr fatigant.
Auch wenn es in diesen 12 Jahren seit der Revolution immer wieder Rückschläge gab und die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten schwierig waren, seit dem Amtsantritt Kais Saieds vor 3 Jahren habe sich die Situation kontinuierlich verschlechtert. Der Präsident gibt keine Pressekonferenzen, geschweige denn Interviews. Und staatliche Stellen erschweren zunehmend den Zugang zu Informationen, beklagt Thamel Mackey. Außerdem wurden Medienschaffende in der Öffentlichkeit immer häufiger daran gehindert, ihre Arbeit auszuüben. Im September hat der Präsident außerdem ein Dekret zum Kampf gegen Cyberkriminalität erlassen. Darin ein Artikel, der die Verbreitung sogenannter Fake News und Gerüchte mit hohen Geldstrafen und bis zu 10 Jahren Haft bestraft.
Le décret loi 54 est un document qui vient réellement jeter les bases législatives d'une dictature.
Dieses Dekret schafft die gesetzliche Basis für eine Diktatur. Natürlich stellen Fake News in Tunesien oder anderswo große Herausforderungen und Probleme dar, aber man kann doch nicht dagegen kämpfen, ohne in Medienbildung zu investieren, ohne beim Staat selbst, der auch dafür verantwortlich ist, anzusetzen. Der Präsident selbst hat falsche Informationen und Zahlen bekannt gegeben, Versprechen abgegeben, die er nicht gehalten hat. Fällt das auch unter dieses Gesetz? Wird er genauso verurteilt? Das Gesetz ist sehr gefährlich. Ein Damoklesschwert, das über jedem Bürger schwebt.
Thamal Mekki klickt sich durch die Website von Nawed. Über 5 Fälle von Polizeigewalt haben sie allein in den letzten 3 Wochen berichtet. Darunter ein junger Drogenkonsument, der in Polizeigewahrsam gestorben ist, und ein vom Zoll erschossener Schwarzhändler. Obwohl der informelle Handel rund die Hälfte des Wirtschaftsvolumens des Landes ausmacht, gehen die Sicherheitskräfte immer wieder gegen die Händler vor. Solche Übergriffe wie die der vergangenen Wochen seien mehr geworden in letzter Zeit, so der Journalist. Auch sein Team hat immer wieder Schwierigkeiten mit den Sicherheitskräften. Im Frühjahr wurden 2 Videojournalisten von Nawed stundenlang verhört, sollten ihre Bilder löschen, ihre Quellen offenlegen und wurden angezeigt. Zwar wurde das Verfahren schnell eingestellt, doch der Fall ist bezeichnend. Sie hatten an diesem Tag selbst über einen der bekanntesten Fälle von Polizeigewalt der letzten Jahre berichten wollen. Ende März 2018 war der damals 19-jährige Omar Labidi nach einem Fußballspiel in Tunis von Polizisten verfolgt und in einen Fluss nahe des Stadions getrieben worden. Dort ertrank er. Als der junge Fußballfan schrie, dass er nicht schwimmen könne, sollen die Sicherheitskräfte ihm noch zugerufen haben, dann solle er es eben lernen, berichten Augenzeugen. Nach öffentlichem Druck stehen nun, 4 Jahre später, 14 Polizisten wegen Totschlags vor Gericht. Dass es überhaupt zu einem Verfahren gegen sie gekommen ist, sei eine Seltenheit, sagt Firas Kefi, Journalist, Kommunikationsdirektor von Nawed und selbst eingefleischter Fußballfan.
Die Situation wäre damals beinahe außer Kontrolle geraten. Die Fans wollten sich rächen. Gerechtigkeit oder Chaos war ihr Slogan. Sollten die Polizisten verurteilt werden, dann wäre das ein Wendepunkt in der ganzen Fußballszene. Aber wir glauben noch nicht daran, denn wir wissen, in welchem Rhythmus die Justiz arbeitet. Wenn das Verfahren in Berufung geht, würde es noch 3, 4, 5 Jahre dauern, bis ein Urteil gefällt wird. Wir machen uns da keine Hoffnung.
Der 29-Jährige geht ins Stadion, seit er klein ist. Unter Langzeitmachthaber Ben Ali war dies fast der einzige Ort, wo öffentlich Widerstand gegen den Staat möglich war. Videos aus der Zeit zeigen Ultras, die regelmäßig regierungskritische Gesänge anstimmen. Regierung, lass uns in Ruhe. Filmt uns ruhig. Wir wissen, dass wir überwacht werden, heißt es da unter anderem.
Le football en Tunisie et le sport, mais le foot puisqu'il est le sport numéro un, est le seul endroit.
Fußball ist der wichtigste Sport in Tunesien und der einzige Ort, an dem Menschen, die Protestgesänge anstimmen, gegenüber der Polizei in der Überzahl sind. 30.000 Zuschauer gegen 200-300 Polizisten. Das gibt es nur im Stadion. Und wenn die Situation eskaliert, dann tut sie das so richtig. Angeheizt durch die soziale Ungleichheit, die Ungerechtigkeit, die viele Fußballfans im Alltag erleben.
Die hat sich seit 2011, als die Menschen in Tunesien noch für Arbeit, wirtschaftliche Verbesserungen und ein Leben in Würde auf die Straße gegangen waren, verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit ist mit 15% insgesamt und fast 30% bei Universitätsabgängern noch fast genauso hoch wie damals. Die Inflation mit mehr als 8% deutlich höher. Selbst die Mittelschicht muss sich jetzt einschränken. Viele Grundnahrungsmittel und Medikamente sind seit Monaten gar nicht oder nur rationiert verfügbar, da der Staat die Importeure nicht mehr bezahlen kann. Im Vergleich zu vor der Revolution geht die Polizei aber heute viel härter gegen die Fans vor. In den letzten Jahren allerdings vor allem außerhalb der Stadien. fernab der Fernsehbilder, die im ganzen Land über die Bildschirme in Cafés und Wohnzimmern flimmern. Mit den Ultras stellt sich Firas Kefi heute nicht mehr so häufig in die Kurve. Aus Sorge um seine körperliche Unversehrtheit.
Seit 3-4 Jahren, seit dem Fall von Omar Labidi, hat sich die Situation verschärft. Es ist für die Fans keine Auseinandersetzung mehr mit einem Staat, der die Freiheiten einschränkt, sondern mit einem, der einen von uns getötet hat. Die Gewalt nimmt jede Saison zu, wie in der Gesellschaft auch. In dieser Hinsicht ist das Stadion ihr Spiegel.
Auch zwischen Anhängern und Kritikern des Präsidenten wird der Ton rauer. Immer wieder geht es bei den politischen Auseinandersetzungen auch unter die Gürtellinie. Im Juni hatte Kais Said 57 Richterinnen und Richter eigenmächtig abgesetzt. Die meisten Männer unter ihnen offiziell wegen Korruption. Doch bei den Richterinnen ging es um ihre moralische Integrität. In einer Rede sprach Kais Said von Ehebruch, was in Tunesien strafbar ist. Wenig später wurden Ermittlungsakten und intime Videos der Betroffenen auf Facebook gelegt. Richterkolleginnen, aber auch viele Anwältinnen protestieren damals gegen das Vorgehen. Nehmen die Finger weg von der Justiz, halt den Mund zu den Frauen, skandieren sie. Unter den Unterstützerinnen der betroffenen Richterinnen ist auch Bushra Belahash Hamida, Feministin, ehemalige Anwältin und frühere Abgeordnete. Eine streitbare Figur, die sich seit mehr als 40 Jahren politisch und gesellschaftlich engagiert und immer noch polarisiert. Die aktuelle politische Situation bringt sie an ihre Grenzen.
Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Zum ersten Mal fühle ich mich in Bezug auf Tunesien so entmutigt. Früher gab es immer einen Hoffnungsschimmer, dass sich etwas ändern wird. Mir steht es bis hier. Die Situation ist unerträglich. Dieser Herr denkt, er sei der Einzige, der darüber urteilen könne, ob jemand schuldig sei oder nicht. Die Richter haben Angst. Wer nicht auf die Anweisungen hört, dessen Karriere ist vorbei. Wenn jemand gegen das Gesetz verstoßen hat, muss er bestraft werden. Aber dafür gibt es Verfahren. Es ist inakzeptabel und sehr traurig für das Land, dass man dafür das Privatleben von jemandem zerstört.
Der Präsident unterstütze Frauen nur, wenn es ihm politisch nutze und gut für sein Image sei, so Bushra Belahash Hamida. Dabei konnte sie der Nominierung von Nejla Budin als neue Regierungschefin letztes Jahr durchaus etwas abgewinnen. Immerhin ist sie die erste Frau in Tunesien und der arabischen Welt auf diesem Posten.
Tout le monde était content. C'est-à-dire de briser le tabou, de rompre avec 60 ans de chef de gouvernement.
Ich habe mich natürlich gefreut, dass endlich das Tabu gebrochen wird, nach mehr als 60 Jahren Männern an der Regierung. Es ist immer gut, dass sich die Leute daran gewöhnen, Frauen an der Spitze des Staates zu sehen. Aber alles andere ergibt keinen Sinn. Sie hat keinerlei Macht, keine Befugnisse. Ihre Haltung stört mich. Ich würde sie gerne aufrecht sehen, erhobenen Hauptes. Aber sie sagt immer nur ja, 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 während er redet und ihr eine Lektion erteilt. Das ist ein sehr patriarchales Verhältnis.
Anlässlich des Frauentags hat Kais Said in den letzten Jahren immer wieder Frauen besucht, die am Rande der Gesellschaft stehen. Handwerkerinnen in einem armen Viertel der Hauptstadt zum Beispiel oder Landarbeiterinnen. Doch dies sei reine Augenwischerei, findet die Frauenrechtlerin.
Was hat er denn konkret für die Frauen vom Land gemacht, von denen er seit 3 Jahren spricht? Er hat nicht mal die bereits verabschiedeten Gesetze zur Sozialversicherung und zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen umgesetzt. Er hat nichts getan. Er ist ein Ultrakonservativer, der den Errungenschaften tunesischer Frauen ein Ende gesetzt hat.
Im Parlament waren Frauen seit der Revolution stark vertreten, denn die Wahllisten mussten abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. Damals hätte sie zwar selbst in der eigenen Partei gegen männliche Machtnetzwerke kämpfen müssen, aber sie wurde im Parlament trotz allem gehört, erzählt Bushra Belahash Hamida. Im September 2022 hat Kais Said ein neues Wahlgesetz erlassen. Bei den Parlamentswahlen im Dezember dieses Jahres soll es zum ersten Mal angewendet werden. Mit dem neuen Wahlrecht werden keine Parteien oder Listen mehr gewählt, sondern Einzelpersonen. Frauen hätten in der stark patriarchalisch geprägten politischen Landschaft dadurch quasi keine Chance mehr auf einen Sitz im Abgeordnetenhaus. Wie lange Präsident Kais Saied angesichts der massiven Finanz- und Wirtschaftskrise überhaupt noch fest im Sattel sitzen wird, das mag in Tunesien in diesen Tagen kaum jemand sagen. Seine Verfassung werde ihn wohl nicht überdauern, schätzt die Frauenrechtlerin. Doch die Krise sei damit noch lange nicht überwunden.
Ich bin sehr besorgt. Mehr kann ich dazu öffentlich eigentlich nicht sagen. Ich habe Angst, dass der nächste Machtwechsel nicht durch Wahlen vollzogen wird.
Wie immer er auch aussehen wird, sie hofft auf einen friedlichen Ausweg aus der verfahrenen politischen Situation.
Hoffen auf eine positive Wende. Ja, woher diese in Tunesien allerdings gerade kommen soll, das fragen sich viele Menschen im Land. Sarah Mersch hat vor Ort die Eindrücke derer eingesammelt, die seit jeher um ihre Rechte kämpfen müssen. Und das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.